Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Moin, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich möchte euch gerne erzählen, warum ich jetzt auch einen Podcast mache. Es gibt unglaublich viel Wissen, was ihr über KI generieren könnt. Es gibt unglaublich viele Podcasts und Bücher und so weiter. Was ich aber ganz, ganz wichtig finde und was ich euch gerne mitgeben möchte, ist, dass es auf der einen Seite ganz viel Wissen gibt. Ich bin seit 20 Jahren Erziehungsberaterin, ich bin Dozentin in verschiedenen Ausbildungen, bilde Therapiebegleithundteams aus und Schulhunde und Besuchshunde. Und ich habe mir ganz schön viel Wissen angesammelt in den Jahren, aber ganz besonders doll kann ich sagen, dass ich einen wirklich reichen Erfahrungsschatz habe. Und erst wenn Wissen und Erfahrung zusammentreffen, dann wächst wirkliches Verständnis und es entsteht eine Haltung. Und das möchte ich euch vermitteln, Verständnis und Haltung. Ja, mein Herzensthema ist die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Ich lebe seit vielen, vielen Jahren mit mehreren Hunden, immer mit mindestens zwei, meist aber eher vier Hunden zusammen und begleite Mensch-Hund-Teams seit vielen Jahren. Einige Menschen, die zu uns kommen, sind schon mit ihrem zweiten oder dritten Hund bei uns. Und ich konnte so in den Jahren ganz viel Erfahrung sammeln, auch wenn Hunde bei Menschen leben, die vorher schon einen anderen Hund hatten und wie sehr zum Beispiel die Haltung und das Leben eines Menschen die Entwicklung eines Hundes beeinflussen kann. Das heißt, die Wechselwirkung zwischen Mensch und Hund, das Zusammenspiel zwischen Psychologie und Verhalten und unserer Praxis, davon habe ich ganz viel Erfahrung sammeln dürfen und davon möchte ich euch berichten. Ich schaue immer auf beide Seiten, weil eine tiefe Verbindung nur entsteht, wenn die individuellen Bedürfnisse von Mensch und Hund gleichermaßen gesehen und erfüllt würden. Jedes Team ist einzigartig und deswegen gibt es auch keine einheitliche Lösung, keine Tricks, kein so macht man das und dann klappt das alles und dann ist alles super und wenn ihr nur das und das tut, dann klappt das auch und wenn ihr 5 Tage diese Übung macht, dann wird euer Hund für immer entspannt und resilient und nicht mehr reaktiv oder ähnliches sein. Das halte ich für ja falsch, weil ich denke, dass wir alle individuell sind und es eine große Wechselwirkung zwischen Mensch und Hund gibt und mit der möchte ich mich beschäftigen und ich möchte euch mitnehmen auf diese Reise. In diesem Podcast geht es deshalb ja nicht um die schnellen Tricks oder dogmatische Methoden und es wird vielleicht auch manchmal eine unbequeme Wahrheit dabei sein, aber nur so kann Veränderung wirklich gelingen und deswegen möchte ich euch ermutigen, dran zu bleiben, die Ohren zu spitzen. Ich möchte euch einladen, mit mir zu einem wirklich wichtigen Thema hier heute zu starten, in unserem ersten Podcast. Das ist eines meiner liebsten Themen. Es geht darum, was Hunde wirklich brauchen, Bedürfnisorientierung statt Bewertung. Ja, also mach es dir gemütlich, spitz die Ohren und lass uns starten. Ich möchte das Ganze beginnen mit einer Frage. Wir fragen uns vielleicht alle immer mal wieder, positive Bewertung und Belohnung kann doch nicht verkehrt sein, oder? Ein Hund bekommt kein negatives Feedback. Das sogenannte unerwünschte Verhalten wird einfach ignoriert. Es gibt keine Strafen. Und die Verstärkung von Verhalten, von erwünschtem Verhalten, die ist doch eine Belohnung. Das ist doch toll. Also es gibt ein Leben ohne Strafe und Belohnung ist doch auch ein Mehrwert, oder? Daraus entsteht für mich die Frage, ist das wirklich sinnvoll? Wir sollten überprüfen, was das für unsere Beziehung zu unserem Hund bedeutet, was das mit uns macht und was das mit unseren Hunden macht. Eine wichtige Frage finde ich, um wessen Bedürfnis geht es denn eigentlich? Wessen Wünsche sollen erfüllt werden in dieser Art der Hundeerziehung? Und daraus entsteht die Frage, was braucht mein Hund? Was will mein Hund? Und was findet mein Hund sinnvoll? Grundsätzlich ist es so, dass wir ganz viel mit unerwünschtem und erwünschtem Verhalten arbeiten, mit Verstärkung von Verhalten oder eben, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, auf den Begriff Bestrafung nehmen möchte, also mit dem Ausschalten von unerwünschtem Verhalten. Und die erste Frage, die man sich stellen kann, ist tatsächlich, um wessen Wünsche geht es denn da? Um wessen Bedürfnisse geht es denn da? Und wenn wir uns das ganz genau anschauen, dann ist es sehr oft so, dass es um unsere Bedürfnisse geht und unsere Wünsche. Wir wollen ganz häufig einen angepassten, praktischen, sportlichen oder eben auch nicht sportlichen Hund. Wir haben ein inneres Bild, eine Vorstellung, wie Hunde sein sollten. Unsere Vorstellung, unser Wunsch. Das ist nicht falsch. Innere Bilder zu haben, ist ja nicht verkehrt. Das ist nichts Schlechtes. Aber es ist ganz häufig so, dass wir auch mit positiver Bewertung und mit der Belohnung etc. Hunde in unser Bild pressen möchten. Und dabei könnte es sein, es muss nicht so sein, aber es könnte sein, dass dabei die Bedürfnisse des Hundes eigentlich hinten überfallen. Da müssten wir uns dann zuerst einmal fragen, was sind denn Bedürfnisse eigentlich? Also ganz pauschal kann man sagen, es ist die Notwendigkeit, also es ist ein Need, eine Notwendigkeit, ein Bedürfnis, ein es muss sein, dass das seelische und geistige und körperliche Wohlbefinden oder die Sicherheit gewährleistet ist. Das ist erstmal so die Basis von Bedürfnis. Seelische, geistige und körperliche Sicherheit. Das ist jetzt sehr groß gesprochen. Das sind sehr weite Begriffe. Also natürlich sind wir uns alle klar, dass Hunde sowohl Persönlichkeit haben, dass sie vielleicht nicht ganz so, wie wir denken können und dass sie natürlich auch ein körperliches Empfinden haben. Das ist, glaube ich, allen Menschen inzwischen bewusst, zum Glück. Das heißt aber, wenn ich von seelischen Bedürfnissen gehe, dann gehört da zum Beispiel die Bindung mit hinein. Es gehört das Bedürfnis nach Identität. Also zu wem gehöre ich? Wer ist, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich in meiner Gruppe? Zu wem gehöre ich im Sinne von, wer schützt mich, wenn ich noch ein kleiner Welpe bin? Für wen setze ich mich eventuell ein, wenn ich schon älter bin? An wen binde ich mich? Und wen liebe ich und von wem werde ich geliebt? Das sind ganz klare Fragen, die zum seelischen Bedürfnis gehören. Zum geistigen Bedürfnis kann man ein bisschen zählen, die Sinnhaftigkeit des Lebens eines Hundes. Wir gehen natürlich nicht davon aus, dass Hunde Bücher schreiben oder irgendwelche Fahrpläne entwerfen oder ähnliches oder Autofahren lernen möchten. Aber dennoch ist es so, dass Hunde natürlich über geistige Kapazitäten verfügen und einen Sinn finden möchten in ihrem Leben, ein sinnhaftes Tun entwickeln möchten. Wenn ich als Hund nur gucke, wie kriege ich den Keks? Wie bekomme ich ein Lob? Und mir das dahinterstehende, die Handlung dahinter relativ unwichtig wird, weil sie für mich nicht sinnhaft ist oder sinnvoll, dann wird das ein ziemlich leeres Leben werden. Oder es wird ein Leben werden, was sich nur an der Bezahlung, an der Entschädigung, an dem, ist es lecker, ist es gut genug, ist es das beste Leckerchen der Welt, ist es das Katzenfutter für den Rückruf orientiert. Und das ist zwar etwas, was Hunde natürlich dann lernen, aber es ist für sie auf geistiger Ebene unter Forderung, weil es geht letztendlich nur darum, den Mensch als Futterautomat auszulösen. Also Sinnhaftigkeit ist ein geistiges Bedürfnis. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil. Wenn wir uns zum Beispiel Hunde aus Arbeitsverwendung ursprünglich angucken, dann ist das so, dass die natürlich in ihrem Job, egal als Hütehund, als Herdenschutzhund, als Ratten- und Mäusefänger, als Jagdhund, welcher Art auch immer, ganz viel Sinn in ihrem Leben gefunden haben. Ob das jetzt immer die liebevollste Beziehung war etc., darum geht es jetzt in diesem Moment nicht. Es ging mir darum, dass Hunde Fähigkeit, also geistige Fähigkeiten haben, die auch in unserem Leben, in unserem modernen Leben, wo Hunde eben vielleicht nicht mehr die ursprünglichen Jobs haben, stattfinden soll. Das ist ein geistiges Bedürfnis. Und dann gibt es natürlich das große Bedürfnis nach der körperlichen Sicherheit. Und das ist mehr als ich brauche Essen und Trinken und Wärme. Ich möchte keine Schmerzen haben. Ich finde es aber erstaunlich, dass es immer wieder Menschen gibt, die haben Hunde, die haben ungefähr ein T-Shirt an. Und im Winter frieren die Hunde. Und es wird vielleicht nicht bemerkt, weil man denkt, na gut, der hat ja Fell und der muss da durch. Oder es ist ziemlich warm. Und es gibt immer noch die Menschen, die bei unglaublichen Temperaturen mit ihren Hunden Fahrrad fahren. Und es gibt auch die Situation, dass Menschen in bestimmten Momenten kein Wasser für ihren Hund dabei haben. Und wenn wir uns klar machen, dass Hunde nicht an den Kühlschrank gehen können, dass Hunde nicht den Wasserhahn aufdrehen können, dass Hunde nicht entscheiden können, was sie heute anziehen, sie sind absolut darauf angewiesen, dass wir verstehen und begreifen, ist das Zittern jetzt Aufregung, weil es passiert irgendwas Spannendes, oder ist das Zittern vielleicht Kälte? Das heißt, die körperliche Sicherheit, also auch ein körperliches Bedürfnis, ist ein ganz wesentlicher Punkt, der nur durch uns zu stillen ist. Auch die geistigen Bedürfnisse sind eigentlich nur durch uns zu stillen, weil wir diejenigen sind, die mit den Hunden rausgehen, die den Hunden ihren ganzen Alltag anbieten. Für uns ist der Hund vielleicht Freizeit. Für uns ist der Hund vielleicht ein wunderbarer Ausgleich zu einem stressigen Job. Für den Hund sind wir alles. Wir sind sein Tor zur Welt, sein Schlüssel für ein Leben. Das heißt, dass die Bedürfniserfüllung von Hunden extremst und ausschließlich von uns abhängig ist. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und natürlich sind Hunde liebesfähig und natürlich lieben wir unsere Hunde. Das ist großartig und das soll sich auch nicht ändern. Aber es ist eben auch so, dass alles darüber hinaus, die seelischen, geistigen und körperlichen Bedürfnisse sind nur von uns zu stillen oder zu erfüllen. Wenn man das dann weiterdenkt, also ein Bedürfnis ist eine Notwendigkeit. Es geht nicht darum, dass ein Hund ständig die Weltherrschaft möchte und nur seinen Willen durchsetzen möchte, sondern es geht darum, dass es ein Bedürfnis ist. Nur wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, kann ein Hund ein entspanntes und zufriedenes Leben führen. Und das ist bei uns ganz genauso. Wenn wir frieren oder großen Hunger haben oder Durst haben oder Schmerzen haben, dann steht das im Vordergrund und alles andere tritt zurück und wird weniger wichtig. Das heißt, diese Notwendigkeit der Bedürfniserfüllung ist die Grundlage für das Sein des Hundes. Und wenn wir davon ausgehen, dann wird uns klar, dass Verhalten ein Ausdruck ist von Bedürfnissen. Verhalten hat eine Ursache. Es gibt hinter jedem Verhalten eines Hundes gibt es ein Warum dahinter. Und dieses Warum ist das, womit wir uns ganz viel beschäftigen werden in den Podcasts. Weil wenn wir das verstehen, dann können wir den Hunden wirklich ein entspanntes, zufriedenes, ausgefülltes und ja in vielen Teilen sogar glückliches Leben anbieten. Wenn wir Verhalten lesen lernen und als Ausdruck von Bedürfnissen verstehen, dann hat unser Hund die Chance, durch seinen Ausdruck, sprich durch sein Verhalten, uns von seinen Bedürfnissen mitzuteilen. Und sofern das in unserer Macht liegt, können wir diese Bedürfnisse erfüllen. Und das heißt nicht, dass der Hund über Tische und Bänke geht. Das heißt nicht, dass der Hund die Weltherrschaft möchte. Es geht darum, seelische, geistige und körperliche Sicherheit zu gewährleisten. Ein Beispiel dazu. Ich nehme mal ganz simpel. Wir gehen mit unserem Hund an der Leine durch die Landschaft und unser Hund fängt an zu bellen. Das kann erstmal ja ein bisschen unangenehm sein. Es kann sein, dass alle gucken. Es kann sein, dass die Nachbarn sagen, die hat es ja immer noch nicht hingekriegt. Es kann sein, dass die Familie nur darauf wartet, mir irgendwie zu belegen, okay, du hast ja keine Ahnung von Hundeerziehung oder ähnliches. Was aber auf der Hundeseite stattfindet, das wären dann ja Dinge, die uns unangenehm sind, die uns peinlich sind, wo es darum geht, dass wir eventuell sagen, okay, ich möchte, dass der Hund nicht mehr bellt. Und ich mir überlege, was kann ich denn dafür tun? Von Ablenken durch Futter, Wasserspritzen oder ähnliches, das wäre eine Geschichte. Das heißt, wir würden Verhalten modifizieren. Die haben aber keine Ahnung, warum der Hund bellt. Der kann zum Beispiel ein Bedürfnis nach Sicherheit damit ausdrücken. Also nach körperlicher Sicherheit, weil Hund vielleicht gesehen hat, da kommt Bello vom eine Straße weiter um die Ecke und Hund hat Angst vor Bello. Oder dann braucht Hund Schutz und Distanz. Dann wäre es notwendig, dass wir am Verhalten und der Körpersprache sehen, okay, mein Hund braucht Abstand, mein Hund braucht Sicherheit. Ich gehe zu Anfang auf so viel Abstand, wie mein Hund braucht, um sich beruhigen zu können, um nicht mehr zu bellen. Mein Ziel ist es natürlich nicht lebenslang, also Hunde lebenslang, auf Abstand zu gehen, auf sehr viel Abstand, auf sehr großen Abstand, sondern mein Ziel ist es natürlich, dass mein Hund so viel Vertrauen gewinnt in meine Urteilsfähigkeit und in meine Bedürfniserfüllung, dass mein Hund sagt, okay, mein Mensch wird schon gucken, mein Mensch wird für mich sorgen und ich brauche gar keine Angst zu haben, also brauche ich im Umkehrschluss auch nicht zu bellen. Das heißt, ich nehme am Anfang Abstand, den Abstand, den der Hund braucht, nicht den ich benötige. Ich nehme Abstand, vielleicht hocke ich mich zu meinem Hund und halte meinen Hund, gebe dem also Rückhalt und Rückendeckung oder ja, halte ihn eben, was weiß ich, zum Beispiel in der Hocke, Arm über die Schulter legen oder ähnliches. Vielleicht nehme ich einen kleinen Hund auch hoch. Ein kleiner Hund hat sehr häufig das Gefühl, dass die Welt viel zu groß ist und ihn überflutet. Wir können sehr vielen kleinen Hunden schon ganz großartig helfen, indem wir sie einen Moment hochnehmen, damit sie Überblick bekommen und sich ein wenig weniger angreifbar fühlen. Und mit der Zeit können wir dann diese Abstände, wenn wir merken, unser Hund beruhigt sich, unser Hund verlässt sich darauf, dass wir auf dieses Bedürfnis nach Distanz und Sicherheit reagieren, dann können die Abstände langsam kleiner werden, weil wir unserem Hund zeigen, okay, es wird dir nichts passieren. Ich bin an deiner Seite und du brauchst keine Angst zu haben. Und für all diejenigen, die vielleicht denken, okay, aber ich möchte ja auch ein bisschen Sicherheit durch meinen Hund bekommen. Wenn dein Hund an deiner Seite ein sicherer, ja, und souveräner Hund werden darf, wenn der merkt, okay, mein Mensch sorgt für meine Bedürfnisse, dann wird Hund in Beziehung, ihr seid ein Team, auch für deine Bedürfnisse sorgen. Und deine Bedürfnisse sind eben auch so, wenn du angegriffen wirst, wird dein Hund an deiner Seite sein. Oder vielleicht sogar vor dir. Der wird immer auf dich reagieren und wird immer auch deine Bedürfnisse im Auge behalten und wird in dich investieren, genauso wie du in deinen Hund investierst. Wir werden also, wenn wir das Bedürfnis hinter dem Verhalten erkennen, aufhören, das Verhalten zu bewerten. Nicht nerviger Hund, weil bellt, oh, ist das peinlich, sondern oh, für ihn ist das gerade zu nah. Für ihn ist, kann auch sein, dass der Hund sagt, oh, da vorne ist ein Reh, da ist ein Reh. Dann würde ich sagen, sorry, wir bleiben hier stehen, wir gehen erst weiter, wenn du dich beruhigt hast, Hund, aber das Reh kriegst du nicht. Da ist vielleicht das Bedürfnis dann, ich möchte diesem Bewegungsreiz folgen. Dem geben wir natürlich nicht nach. Wir sind ja auch Erziehungsbeauftragt. Das heißt, ich muss ermessen, was drückt mein Hund aus. Ich muss beobachten, was drückt mein Hund aus. Ich darf lernen, die Körpersprache zu verstehen und ganz besonders auch die feinen Nuancen meines eigenen speziellen Hundes zu verstehen. Und wenn ich das Verhalten nicht bewerte, sondern analysiere und mich frage, was steht dahinter, welches Bedürfnis drückt sich aus, dann kann ich damit anfangen, diese unerfüllten Bedürfnisse, sofern möglich, es gibt immer Grenzen, zu erfüllen. Die Grenzen der Bedürfniserfüllung sind eigentlich drei Punkte. Einmal alles, was das tatsächliche Thema Sicherheit, ich sag mal Straßenverkehr, Steckdose, Kabel durchnagen, giftige Substanzen fressen etc. betrifft. Da, nein, dem Bedürfnis des Hundes, das Kabel zu zerstören, lassen wir nicht freien Lauf. Also alle Bedürfnisse, die mit Sicherheit zu tun haben, da müssen wir die Spielregeln machen und sagen, okay, tut mir leid, kleiner Hund, geht gerade nicht, weil ist gefährlich. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich, wenn es um das Thema Gesundheit geht, und da kennen sicherlich die Eltern unter euch einen, die wissen, wie das ist, wenn man sein Kind vom Zahnarzt überzeugen muss. Sorry, es hilft nicht. Wir müssen auch zum Tierarzt. Wir können uns überlegen, wie gestalten wir das? Wir können uns überlegen, ob wir, wie viel Halt wir geben müssen. Und unseren Hund langsam, wenn es irgendwie möglich ist, als Welpen daran zu gewöhnen, wie es beim Tierarzt riecht und wie die Geräusche sind und so weiter. Aber letztendlich werden wir immer irgendwann einmal ein Tierarzterlebnis haben, was nicht nur schön ist. Aber unser Hund darf dann wissen, okay, wenn ich Angst habe, wenn mir etwas wehtut, wenn ich Sorgen habe, dann kann ich zu meinem Menschen gehen und dort finde ich Trost und Halt und Zuwendung. Und natürlich darf ich meinen Hund auch beim Tierarzt trösten. Natürlich darf ich meinen ängstlichen Hund dort auf den Schoß nehmen, wenn er im Wartezimmer warten muss. Wobei ich es bevorzuge, meinen Hund im Auto zu lassen und ihn zu holen, wenn wir wirklich dran sind, damit diese Aufregung sich im Wartezimmer nicht so steigert. Aber grundsätzlich ist es so, dass also Sicherheit und Gesundheit die Punkte sind, wo wir entscheiden müssen und wo wir tatsächlich über die Bedürfnisse des Hundes hinweggehen müssen. Und es gibt einen dritten Punkt und der ist auch wichtig. Und das ist dann, wenn unsere Bedürfnisse von dem Hund eingeschränkt werden oder unsere Rechte. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ich möchte nicht, dass mein Welpe mich beißt und es können die lernen. Ich möchte nicht, dass mein Welpe oder mein erwachsener Hund etwas zerstört. Was ich aber tun kann, ist dann zu sagen, okay, ich verstehe, dass mein kleiner aufgeregter Hund in meine Hände beißt, weil er gerade nicht weiß, wohin mit sich und weil er so aufgeregt ist, dass er sich nicht regulieren kann. Dann werde ich vielleicht einen Kauartikel ins Spiel bringen. Ich werde vielleicht so ein Knotentau ins Spiel bringen oder ein altes geknotetes Handtuch, irgendetwas, worauf mein Hund seine Spannung, die entsteht, die er an meinen Händen ablassen wollen würde, weil ihm nichts Besseres einfällt, die kann dort abgelassen werden. Und ich darf natürlich mich entziehen und ich darf auch sagen, so möchte ich mit dir keinen Kontakt haben, wenn mein Hund mich beißt. Und ich kann aber verstehen, dass mein Hund das nicht tut, weil er mich ablehnt, sondern weil mein Hund sich gerade nicht runterregulieren kann. Weil mein Hund in so einem hohen Grad von Aufregung ist, dass er da selber nicht rauskommt. Und dann helfe ich und dann suche ich danach, was es ist, was mein Hund braucht, was hilft. Das kann auch sein, dass mein Hund zum Spannungsabbau Bewegungsfreiheit braucht und einfach mal Kasperkram machen muss. wenn ich habe, durch den Garten rennen oder von mir aus auch durchs Wohnzimmer und da einfach Spannung raus muss. Natürlich darf ich aber, wenn es um meine Rechte und meine Unversehrtheit geht, darf ich das begrenzen und sollte das auch begrenzen. Weil mein Hund natürlich das Ziel selber auch hat, und das ist sinnhaft, das zu begrenzen, ein Teil der Familie zu sein, ein Teil dieses Teams zu sein, in dem wir leben. Und in diesem Team gibt es eben auch Spielregeln. Also wir haben die drei Punkte. Ich darf bei Sicherheit, bei Gesundheit und bei dem Einschränken der Rechte anderer, da bin ich gefragt zu sagen, nein, hier ist eine Grenze. Ansonsten bin ich aufgefordert oder ich wünsche mir, dass ihr euch aufgefordert fühlt, für die seelischen, geistigen und körperlichen Bedürfnisse eures Hundes zu sorgen. Denn euer Hund kann das nicht allein. Wenn wir nun also wissen, Verhalten hat Ursachen, unerfüllte Bedürfnisse. Und wir neigen sehr dazu, Kategorien wie unerwünscht oder erwünscht oder problematisch oder mein Hund hat ein Thema oder so einzubringen. Und das kommt sehr häufig, zumindest meiner Erfahrung nach, daher, dass wir selber als Kinder und wahrscheinlich auch noch später, aber ganz prägend in der Kindheit, beurteilt wurden im Sinne von brav, also erwünscht oder unartig, unerwünscht, gute Schulnoten, schlechte Schulnoten, ein braves Kind, ein tapferes Kind, ein blub und so weiter. Also wir haben selber sehr, sehr viel Bewertung erfahren. Und es gibt oder gab zumindest früher nicht so 200% viele Eltern, die gefragt haben, warum flippt mein Kind gerade aus? Warum ist sie nur am Weinen? Warum will sie dieses oder jenes oder solches nicht tun? Und es wird eben auch bei Kindern, und das ist das, was wir mitnehmen als Erwachsene oder was wir mitbekommen haben. Diejenigen unter euch, bei denen das anders ist, herzlichen Glückwunsch. Ihr hattet eine tolle Kindheit, großartig. Aber viele von uns haben erlebt, dass wir bewertet werden. Das ganze Schulsystem ist eine einzige Bewertung. Und wir neigen dazu, Verhalten zu bewerten, ohne die Ursachen für Verhalten anzuschauen. Und diese Bewertung ist an unserer Meinung, unserer Idee, wie etwas zu sein hat oder jemand zu sein hat, orientiert. Das heißt, ich als Hundehalterin entscheide, was richtig und was falsch ist, was erwünscht ist und was unerwünscht ist. Ohne dabei die Bedürfnisse des Hundes im Hinterkopf zu haben. Und diese Bewertung lässt bei einem Gegenüber das Gefühl entstehen, ich bin unerwünscht, mein Bedürfnis ist nicht wichtig, es ist egal, wie ich mich fühle, Hauptsache ich mache Sitz. Und ich finde es extrem erstaunlich, dass es Menschen gibt, die von ihrem Hund einen Sitz verlangen, an jedem Ort der Welt. Egal, ob da extrem viel Verkehr ist, ob es extrem laut ist, ob es extrem kalt ist, ob es extrem nass ist oder für den Hund einfach ein grundlegendes Gefühl der Unsicherheit oder des Unwohlseins da ist. Viele Hunde, und das kann ich immer und immer und immer wieder beobachten, Mensch sagt Sitz, ich sag mal als Beispiel an der Straße, und Hund hat den Eindruck, okay, sehr nah an der Straße, sehr viele Autos, ist mir eigentlich zu viel, oder von links oder rechts kommen auch noch Hunde an der Leine, und Hund guckt sich nach links und nach rechts um, und Mensch sagt weiter Sitz und wird ungeduldig. Hund hat mit dem Blick nach rechts und nach links gesagt, kann ich nicht, hast du dich mal umgeguckt? Weißt du, wie es hier aussieht? Da kommt wer, da sind die Autos, von da kommt ein Hund und hinter uns ist auch keine Sicherheit. Es wäre dann ganz, ganz einfach zu sagen, wir warten im Sinne von Stopp oder Halt oder Warte und du musst nicht sitzen. Weil sitzen bedeutet, ich brauche Zeit, um aufzustehen und im Notfall flüchten zu können. Noch extremer ist es beim Platz oder Down oder wie auch immer ihr das nennt. Überlegt euch, warum setzt euer Hund sich nicht? Wenn es so ist, dass euer Hund sich hektisch umschaut, dann guckt, was sieht der? Warum tut er das nicht? Euer Hund ist doch nicht so, dass er sagt, er möchte euch ärgern, er will sich aus Prinzip nicht hinsetzen, weil er euch doof findet. Sondern euer Hund setzt sich nicht, weil er einen Grund hat. Wenn er Dinge zu Hause kann, wenn es im Wohnzimmer klappt, klappt in Anführungszeichen, ist auch schon so bescheuert, ist auch schon eine Bewertung, es klappt. Wenn ich merke, dass mein Hund zum Beispiel als Auftakt von einem gemeinsamen Spiel sich problemlos hinsetzen kann und es draußen nicht tut, dann liegt es an Aufregung, dann liegt es an Unsicherheit oder an Kälte oder an Nässe oder an was weiß ich. Es liegt aber an etwas. Und das ist ein unerfülltes Bedürfnis. Und deswegen sitzt der Hund nicht. Dann muss ich nicht Sitz trainieren und ich muss auch nicht die besseren Leckerchen haben, sondern ich darf aufhören zu bewerten, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wenn mein Hund sich nicht setzen darf, dann darf er gerne stehen bleiben. Der darf Handstand machen, das ist mir völlig egal. Entscheidend ist, dass mein Hund nicht über die Straße läuft. Ne? Thema Sicherheit. Ich begrenze im Sinne von, wir laufen nicht über die Straße. Und wie du an der Straße anhältst, ist mir erstmal völlig egal. Wenn mein Hund Zutrauen fasst, wenn mein Hund merkt, dass ich für meinen Hund sorge, wenn ich mich zum Beispiel, wenn wir einen schmalen Bürgersteig haben und da ist eine Hauswand und da vorne ist eine Ampel, dann bleibe ich mit meinem Hund in der Nähe der Hauswand. Dann kann von hinten nichts kommen. Vielen unsicheren Hunden verleiht allein das, dass nichts von hinten kommen kann, schon Sicherheit. Ich muss mich nicht immer an die vorderste Stelle drängeln. Ich kann mich an die Wand stellen. Ich bin früher mit meinen Hunden, meinen 4 Hunden Bahn gefahren, mitten durch Hamburg. Und wir mussten am Hauptbahnhof umsteigen. Und das war allerdings morgens, ich glaube um 6 ungefähr, aber auch da war schon Betrieb. Und ich habe mich immer auf dem Bahnsteig an die Stelle gestellt, wo die Rolltreppen nach oben gingen, weil da war ein Hintergrund. Das war nicht frei bis zum nächsten Gleis, sondern wir hatten diese aufsteigende Treppe und Rolltreppe sozusagen, also dieses Wand im Hintergrund. Meine Hunde wussten, von da kommt nichts. Und das hat ihnen Halt gegeben. Insbesondere meinem spanischen Tierschutzhund hat das sehr viel Halt gegeben. Der brauchte Rückhalt. Und der brauchte das Gefühl, nicht von allem umzingelt zu sein. Und deswegen sind manchmal sogar kleine Dinge, können für unseren Hund signalisieren, du Mensch bist vertrauenswürdig, du Mensch verstehst mich. Und wenn das so ist, dann kann mein Hund sich mir anvertrauen, entspannter sein und souveräner werden. Souverän würde bedeuten, dass mein Hund angemessen auf Situationen reagieren kann. Nicht übermäßig aufgeregt, nicht übermäßig untererregt, nicht ablehnend oder, mit dem Bedürfnis wegzulaufen, sondern dass mein Hund sagen kann, es ist okay. Wir werden das hier schon hinkriegen und ich vertraue auf meinen Menschen und ich bin in mir ruhig und reguliert. Das heißt, um nochmal den Bogen zurückzuspannen zur Bewertung, wenn wir das Verhalten des Hundes als unerwünscht oder erwünscht, als brav oder artig oder fein oder tüchtig oder sonst was bewerten, selbst wenn wir nur positiv bewerten, heißt das im Umkehrschluss, wenn es kein Lob, wenn es kein Leckerchen, wenn es kein Angebot in dem Sinne gibt, dann ist das Ausbleiben von Bestätigung. Und das Ausbleiben von Bestätigung ist Bestrafung. Wenn ihr euch vorstellt, ihr kriegt in einem Jahr völlig unangekündigt kein Weihnachtsgeld. Und das ist sonst Usus. Ihr seid gewöhnt, am Jahresende gibt es, was weiß ich, ein 13. Gehalt, wenn es gut läuft, wie auch immer. Und da kommt nichts. Und im Gegenteil, vielleicht, also es wird euch nicht mal erklärt, es kommt einfach nicht. Dann habt ihr das Gefühl, ich habe etwas falsch gemacht. Vielleicht hat die Firma einfach gar kein Geld, es wurde aber nicht kommuniziert. Und das, ne, ein Hund würde das auch nicht verstehen. Ein Hund merkt, es kommt nichts. Und es ist ja nun auch völlig sinnentleert, ständig irgendwelches Essen, das ist sogar ungesund, in den Hund zu stopfen, damit er nicht das Gefühl hat, er wird abgewertet. Also unter mangelnder Anerkennung entsteht das Gefühl der Abwertung. Also Bewertung sowohl in ich bewerte dich positiv als auch ich bewerte dich negativ, haben beide das Ergebnis, dass jemand abgewertet wird, weil das Ausbleiben von positiver Bewertung und ich kann nicht immer nur mit Leckerchen meinen Hund an jeder Sekunde seines Lebens füttern. Das wäre sehr ungesund für meinen Hund. Und wann immer etwas ausbleibt, Lob, Bestätigung, Verstärkung, Leckerchen, was auch immer, fühlt es sich an wie Strafe. Und das sollte uns bewusst sein. Wir brauchen das nicht. Unser Hund möchte lernen, mit uns durch unser gemeinsames Leben zu gehen. Unser Hund freut sich als Welpe, wenn mein Hund Spielregeln lernen muss, also sprich mich nicht anzuspringen, sondern sich kurz hinzusetzen, bevor wir dann gemeinsam mit dem Spiel starten, dann gewinnt mein Hund das Gefühl, hinsetzen und abwarten ist sinnvoll, weil dann haben wir gemeinsam Spaß. Und dieser Spaß ist etwas, was für einen jungen Welpen total wichtig ist, das ist ganz wesentlich, miteinander Freude zu teilen. Und das ist viel wesentlicher als, wenn ich sitze, kriege ich ein Leckerchen. Und jetzt muss ich 1-2 Sekunden länger sitzen bleiben und dann kriege ich erst das Leckerchen. Und es ist so, viele von euch kennen sicherlich diese Warteübung. Ne? Mein Hund soll warten, was weiß ich, liegen. Am besten ganz viele Hunde in einer Reihe, Junghundgruppe oder sowas. Denen wird gesagt, bleib oder warte. Man geht so weg, dreht sich dabei immer um, zeigt dem Hund nochmal die offene Hand als Wartesignal. Dann geht man zum Hund zurück und der kriegt das Leckerchen. Wenn jetzt aber hinter euch, während ihr euch vielleicht sogar umdreht und dem Hund nochmal Warte sagt, ein Reh durchlaufen würde, würde der Hund garantiert sagen, Leckerchen, Reh. Ich nehme das Reh. Weil es geht darum, dass Verhalten bezahlt wird. Es wird als positiv bewertet. Dann gibt es einen Obolus dafür, welcher Art auch immer. Und es geht aber nicht um das Verhalten. Der Hund findet das Verhalten ja nicht sinnvoll, das da liegen zu bleiben, wenn da hinten das Reh läuft. Der sagt, ich nehme doch das Reh. Weil das Leckerchen ist mir, das finde ich zwar gut, das nehme ich in dem Moment. Aber da ist ja nicht das Verhalten, also das Liegenbleiben, der Sinn, sondern der Hund tut Dinge, um eine Bezahlung auszulösen. Und diese Bezahlung wird immer abgewogen, ob sie gut genug ist, ob sie besser war als erwartet, ob es sozusagen wirklich ein Bonus ist oder ob es vielleicht banal geworden ist. Und ich weiß, dass ganz viele Hundeschulen damit arbeiten, dass bestimmte Aufgaben mit bestimmten besonders tollen Leckerchen gemacht werden, weil die anderen schon gar nicht mehr ziehen. Weil Hund sagt, was soll der Scheiß? Entschuldigung. Weil es letztendlich dem Hund doch nicht, dem geht es doch nicht darum, neues Verhalten zu lernen. Dem Hund geht es darum, wenn ich das auf dieser Ebene tue, also wenn ich in dieser Bewertungsschleife bin, geht es dem Hund darum, eine positive Bewertung zu bekommen, für was auch immer, damit am Ende der Futterautomat funktioniert. Oder die, ne, mit dieses Ballspielen, dieses suchtmäßige Ballspielen als Belohnung, das gibt es ja auch, damit der Ball fliegt. Und es gibt Hunde, die laufen sehenden Auges an anderen Hunden vorbei, weil der Ball geworfen wird. Die nehmen wahrscheinlich nicht mal wahr, dass da ein Hund ist. Das ist ja nicht ein cooler Hund. Das ist kein entspannter, souveräner, gelassener Hund an unserer Seite, sondern das ist ein Hund, der über Ablenkungsreize manipuliert wird. Und für den sozusagen nur das auslöst, also das sein Verhalten löst aus, dass er diesen suchtmachenden Ball geworfen bekommt oder das Leckerchen bekommt. Und es geht nicht um die Inhalte. Und dann geht uns, und das sagte ich eingangs schon, der Sinn verloren. Und Hunde haben ein Bedürfnis nach Sinn. Hinsetzen, abwarten, um ein gemeinsames Spiel zu machen, woran ein Hund Freude hat. Was weiß ich, im Futterbeutel suchen, Mentoring machen, was auch immer. Es gibt ja für jeden Hund gibt es ja Beschäftigungen, die Hunde sinnstiftend empfinden. Und Spielregeln im Sinne von Sitzen, Abwarten, Anleinen lassen, ein Stück an der Leine ohne zu ziehen gehen etc. Das alles kann ich in sinnhafte Beschäftigung und Spiele integrieren. Und da fange ich beim Welpen mit an und höre ja aber nicht irgendwann auf, weil es klappt, weil es funktioniert, weil ich meinen Hund immer positiv bewerten kann, weil das ja jetzt, ne, er hat das ja verstanden und dann höre ich auf, mit ihm zu spielen oder dem sinnstiftende Beschäftigungen anzubieten. Dann wäre ich nämlich wieder nur bei meinem Bedürfnis. Ich möchte, dass es, also sprich mein Hund, klappt und funktioniert. Und wenn er das begriffen hat, dann höre ich mit dem, was wir da auf dem Weg dorthin gemacht haben, das vielleicht dem Hund sogar Spaß gemacht hat, höre ich auf, weil es funktioniert ja jetzt. Also Bewertung im Sinne von erwünscht und unerwünscht ist problematisch. Verhalten ist Ausdruck von Bedürfnissen. Bedürfniserfüllung ist abhängig davon, dass wir das tun. Das kann ein Hund in einem ganz, ganz großen Bereich nicht. Wir haben seelische, geistige und körperliche Bedürfnisse. Und wir haben die Chance, mittels Beobachtung und mittels Reflexion und Analyse über das, was wir bei unserem Hund beobachten können, zu erfahren und zu verstehen, welche Bedürfnisse drücken sich da gerade in Verhalten aus. Und damit kann ich etwas tun. Die grundlegende Frage ist also immer, was braucht mein Hund gerade? Und nicht die Frage, wie kriege ich ihn dazu, dass er dieses oder jenes tut oder lässt? Grundsätzlich können wir sagen, wir gehen weg von der Fehlersuche, wir lösen uns von Dogmen, wir lösen uns davon, dass wir selber bewertet worden in der Schule. Wir entscheiden uns dafür, dass wir sagen, okay, mein Hund braucht das nicht, mein Kind übrigens auch nicht. Ich brauche nicht das Kind, was nach brav, gut, leistungsstark etc. Eingeschätzt und bewertet wird. Und das brauche ich auch für meinen Hund nicht. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Wir können entscheiden, ich erziehe und lebe mit meinem Hund bedürfnisorientiert. Es geht um seine Bedürfniserfüllung und um meine. Und ich bin in der Verantwortung, für seine seelischen, geistigen und körperlichen Bedürfnisse zu sorgen. Es ihm möglich zu machen, zu wachsen, zu gedeihen, Sinn zu finden in seinem Leben, Identität und Zugehörigkeit, eine sichere Bindung zu uns aufzulösen und, nicht aufzulösen, aufzunehmen, um Himmels Willen. Und ich bin zudem noch dafür zuständig, dass mein Hund in den Möglichkeiten, die er hat, auch eine gewisse Autonomie empfinden darf oder erleben darf. Autonomie heißt, sich auch in bestimmten Bereichen selber entscheiden zu können. Und ich finde es zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten. Wenn mein Hund es liebt, in der Sonne zu liegen und sein Plätzchen, das ich ihm eingerichtet habe, was kuschelig und schön ist, ist nun aber gerade um die Mittagszeit im Schatten. Und vor der Terrassentür ist ein fantastischer Platz mit ganz viel Sonne. Mein Hund möchte sich gerne 10 Minuten dorthin legen und sich brachial zu Boden fallen lassen, um dann hechelnd zum Wassernapf zu schlurfen und wieder in den Schatten zu wandern, dann ist das Auto, dieses entscheiden zu können, das ist Autonomie. Oder zu sagen, ich möchte dieses Spiel heute gar nicht machen. Ich möchte Nein sagen. Ich möchte jetzt gar nicht kuscheln. Ich stehe auf und gehe weg. Das ist Autonomie. In dem Rahmen, den wir den Hunden gestatten dürfen. Wir können nicht sagen, okay, entscheide, was du jagen möchtest, Reh, Hase oder Kaninchen. Wir können nicht sagen, okay, geh, wohin du möchtest, ich folge dir immer nur, weil das könnte gefährlich sein. Wir können unserem Hund nicht gestatten, im Kabel mit Strom und so weiter zu beißen, sondern wir müssen ihm zum Beispiel Spielzeuge anbieten. Das sind Bereiche, wo wir Autonomie beschränken müssen. Wir können auch nicht sagen, wir gehen nicht zum Tierarzt, funktioniert nun mal nicht. Aber in den Bereichen, wo das möglich ist, gehört auch die Autonomie zur seelischen und geistigen Bedürfniserfüllung. Und das ist auch wichtig. Wir wollen keine Gehorsamskandidaten, wir wollen keine kleinen Roboter, sondern wir wollen Hunde, die sich uns anschließen, weil sie spüren und wissen und darauf vertrauen, dass wir gut für sie sorgen und wir ihnen so viel Autonomie wie möglich zugestehen, wenn sie in dem Alter dafür sind. Ich habe natürlich beim Welpen mache ich viel mehr Vorgaben als bei einem erwachsenen, älteren Hund. Dennoch darf auch der kleine Welpe Dinge entscheiden. Und wenn es ist, ob er jetzt noch 3 Runden durch den Garten rennen will oder wieder mit reinkommen will, ich rede nicht von stundenlang draußen sein und schon gar nicht allein. Aber natürlich darf mein Hund mir zeigen, mein kleiner Welpe, das brauche ich gerade. Und mein Welpe darf dann entscheiden, ob der noch auf meinem Schoß einschläft und erst dann in seiner schönen, kuscheligen Schlafbox liegt oder ob er dort gleich hingeht oder sich noch auf den Fußboden legt. Das ist mir wurscht. Entscheidend ist, dass mein Hund dahin kommt, dass er zur Ruhe findet und ich ihn dabei unterstütze. So. Wenn wir jetzt also einmal sehen, Kynagogik ist bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung, dann können wir sagen, dass wir einen ganzheitlichen Blick auf die Hunde werfen. Wir gucken, was äußert unser Hund, was sagt er uns, was braucht unser Hund? Wie können wir das in die Erziehung des Hundes und der Hund wird ja nicht lebenslang erzogen, aber in die Erziehung des Hundes und später in die Hundehaltung integrieren, um zusammen zufrieden und möglichst entspannt zu leben? Ja, und was ich dann so denke, ist, dass manchmal das bei Menschen, ich finde es eigentlich ganz einfach, man kann sagen, okay, ich entscheide mich, ich gehe jetzt diesen Weg, ich frage jemand, ich schaue mal, wo ich Informationen herbekomme, und ich gucke mal, wie ist mein Hund so, wie entwickelt er sich so und ich gehe jetzt mit meinem Hund und ich versuche mal zu gucken, ob ich meine Bedürfnisse von seinen Bedürfnissen unterscheiden kann und wo muss ich für meine Bedürfnisse sorgen und für seine Sicherheit sorgen, für seine Gesundheit sorgen und wo kann ich seinen Bedürfnissen entsprechen. Das ist eigentlich eine Entscheidung, die ganz einfach ist. Natürlich, aber es erfordert eben ein Umdenken. Und wenn uns das ganz, ganz schwer fällt, dann gibt es dafür meist einen Grund. Und dafür hilft es, sich zu fragen, was wäre schlimm daran, wenn ein Hund zum Beispiel das erwünschte Verhalten nicht zeigt? Oder was wäre schlimm daran, wenn ein Hund unerwünschtes Verhalten zeigt? Habe ich Angst? Habe ich Sorgen? Bin ich wütend darüber? Ist es mir unangenehm? Ist es mir peinlich? Und wenn ich bei einem dieser Dinge Ja sagen kann, es ist mir unangenehm, es ist mir peinlich, es macht mich wütend oder es ängstigt mich, dann ist mit meinen Bedürfnissen irgendwann irgendwie nicht gut umgegangen worden. Wenn es mir zum Beispiel peinlich ist, was die Nachbarn denken, weil er bellt noch und ist noch gar nicht, ich muss den nachts doch rauslassen, ist noch gar nicht stubenrein und er ist doch schon 16 Wochen oder irgendwie sowas. dann kann ich für mich konstatieren, okay, ich habe Bewertung erfahren selber. Ich bin immer mit negativer Bewertung, also mit Abwertung sozusagen in Anführungszeichen gestraft worden. Also wenn ich mich nicht angepasst habe, wenn es nicht gut genug war, dann wurde ich abgewertet und das habe ich erfahren. Und vor dieser Abwertung, vor diesem Nicht-Funktionieren und das auch über meinen Hund habe ich immer noch Angst oder das macht mich immer noch wütend oder das ist mir immer noch peinlich. Und das sind alte Geschichten von uns. Und ich finde, es ist ein erster Schritt zu sagen, wenn es mir schwerfällt, meinem Hund bedürfnisorientiert zu erziehen oder eine bedürfnisorientierte Hundehaltung mit meinem Hund zu leben, mich zu fragen, was in mir spricht dagegen? Nicht bei dem Hund. Der ist nur Hund, der kann nicht anders. Sondern was ist bei mir los, dass es mir so schwerfällt, dass es mir ja unangenehm ist oder dass ich das Gefühl habe, ich komme an meine persönlichen Grenzen. Und das ist ja in Ordnung. Es ist sicherlich auch so, also ich kann euch nur empfehlen, dann mal zu gucken. Es gibt in ganz Deutschland, auch in der Schweiz, gibt es kynagogische Berater, die euch dabei unterstützen können. Es gibt diesen Podcast, zu dem man sicherlich auch Fragen stellen kann, denn der wird jetzt regelmäßig erscheinen. Aber traut euch, euch zu fragen, wo ist mein Problem? Oder habe ich überhaupt ein Problem? Habe ich vielleicht auch nur eine Gewohnheit? Habe ich diese alte, überholte Meinung, dass Hunde funktionieren müssen, dass Hunde gehorsam sein müssen, dass Hunde niemals an der Leine ziehen dürfen? Um ihrer Gesundheit willen wäre es schön, wenn sie nicht ständig an der Leine ziehen, sondern irgendwo an lockerer Leine gehen können. Aber wie ich ihnen das beibringe, ist eben ein Prozess. Und das geht nicht einfach so. Der Hund muss auch nicht immer hinter mir laufen. Das ist ziemlich widernatürlich. Also ich kann mich von diesen überholten Ideen und Vorgaben verabschieden. Aber dafür muss ich erkennen, dass ich sie habe. Und das heißt, ich würde euch raten, zum einen zu schauen, was wäre schlimm, wenn das erwünschte oder unerwünschte Verhalten sich nicht verändert? Was macht es mit mir? Was löst es in mir aus? Was ist sozusagen meine Thematik damit? Warum mir das schwerfällt? Das behindert euch in der Entwicklung und Veränderung. Und zum anderen kann ich euch sehr empfehlen, um herauszufinden, was hat mein Hund denn eigentlich für Bedürfnisse? Gerade wenn ihr euch draußen, wenn ihr unterwegs seid, dabei unsicher seid, dann würde ich euch raten, fragt mal jemand aus der Familie oder Freunde, ob die euch auf so einem ganz normalen Gängchen mit eurem Hund um die Ecke mal per Handy filmen können und schaut euch das an. Schaut euch an, wohin guckt euer Hund, wohin wendet sich euer Hund, worauf reagiert er, was sind die Reize und was tut ihr dann? Und das ist nicht gut oder schlecht. Das ist einfach eine Bestandsaufnahme. Einmal zu schauen, was mache ich da eigentlich? Und was macht mein Hund denn? Was sagt der mir denn gerade? Gibt es mal in bestimmten Situationen einen Blickkontakt? Guckt der mal hoch zu mir, wenn er zum Beispiel was anderes gesehen hat? Was ja eine Frage ist. Das wäre die Frage, was tun wir damit? Wenn ich dann meinen Hund angucke und dann zum Beispiel zu dem anderen Hund hingucke, der mir vielleicht entgegenkommt, dann habe ich mit meinen Blicken Kontakt zu meinem Hund aufgenommen und ihn mit dem nach vorne gerichteten Blick dorthin geschickt. Hundesprachlich heißt das, mach du das, kümmere dich. Und unsere Hunde sind so toll, dass sie das dann meist auch tun. Um das zu erfahren, sind aber diese kleinen Filme ganz toll. Also ich kann euch nur empfehlen, es müssen ja nicht, ne, ihr geht auf eine Kreuzung zu und wisst, okay, das ist eine Kreuzung, wo es immer irgendwie blöd ist, mein Hund ist immer aufgeregt. Lasst die filmen. Ihr wisst, okay, wenn wir an Bellos Nachbarhundgarten vorbeigehen, dann ist mein Hund aufgeregt. Lasst das filmen, schaut es euch an, um rauszufinden, was tut euer Hund? Probiert was aus und auch das filmt und schaut mal, was ihr tut und wie locker, entspannt und souverän ihr eurem Hund gegenüber sein könnt in der Situation, dass er sich orientieren kann an eurem Gefühl, eurer Haltung. Oder seid ihr selber total angespannt, was ja auch okay ist. Das ist, wie gesagt, nicht gut oder schlecht, sondern es sind einfach Tatsachen. Und macht sie euch sichtbar und fragt euch, was in euch hindert euch daran, ganz einfach bedürfnisorientiert mit eurem Hund zusammenzuleben. Ganz einfach, ich weiß. Das ist natürlich mit dem Zwinkern. Das ist schon eine Umstellung, das verstehe ich. Aber ihr könnt da eine Entscheidung treffen und euch auf den Weg machen. Insgesamt kann ich sagen, ich freue mich, dass du so lange gelauscht hast. Und ich möchte dir auch schon das nächste Thema empfehlen. Das wird nämlich sein Motivation statt Zwang und Belohnung oder Belohnung, wie dein Hund mitdenken darf. Vielleicht seid ihr dann ja wieder dabei. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast gerne und teilt ihn mit anderen Hundefreundinnen Und wir freuen uns auch über Fragen oder Feedback, damit wir das in künftigen Folgen aufgreifen können. Ich möchte sehr gerne immer auch darauf eingehen, was ihr denkt und sagt und für Fragen habt. Und insgesamt kann ich sagen, es ist meine Überzeugung, dass wir das Leben für unsere Hunde gemeinsam noch erfüllter, noch strahlender und entspannter machen können. Werde gerne Teil dieser Idee. Alles Gute für euch, Karin.
Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.